Wie sagte Gandalf zu Theoden? Nun atme wieder die frische Luft, mein Freund. Wollen alle predigen. Ja, seid ganz herzlich gegrüßt. Ich freue mich auch, wieder vor Ort zu sein und euch hier im Raum und euch zu Hause begrüßen zu dürfen. Und ihr habt 4 fantastische Wochen hinter euch. Ich habe alle Predigten mitgeguckt. Das war genial. Ich weiß jetzt, dass wenn ich hier hinlaufe, ich nicht mehr im Bild bin. Ist immer so cool, wenn man die anderen beobachtet und weiß man, okay, darauf sollte ich dann doch besser auch aufpassen. Und ja, schön, dass wir wieder zusammen sind. Matthias, Steffi, ich weiß nicht, ob ich die Reihenfolge richtig hinkriege, Melli und Thomas haben super gepredigt. Der Thomas war letzte Woche mega gut drauf. Und wir machen heute einfach da weiter, wo der Geist uns hinführt. Und damit das gelingt, möchte ich auch, bevor es losgeht, mit uns nochmal beten. Seid ihr dabei? Wunderbar. Vater Gott, wir danken dir für dein Wort, für die Bibel. Wir danken dir für den wundervollen Heiligen Geist. Und ja, danke, Herr, dass du da bist mit deiner Gegenwart, mit deiner Kraft, mit deiner Gnade. Hier bei uns in Limburg und bei jedem zu Hause, wo auch immer er jetzt zuschaut oder sie zuschaut. Füll uns mit deinem Geist, gib uns hörende Ohren, ein Herz, das bereit ist zu empfangen von dir, und verändere uns wirklich, so wie wir das eben ausgesprochen haben. Dein Wort ist schärfer als ein zweischneidiges Schwert, sagt die Schrift, und es kann Seele und Geist trennen, Mark und Bein. Es kann uns helfen, herauszufinden, wo wir innerlich stehen und welche innere Stimme von dir und welche ja von unserer Seele oder sogar vom Feind kommt. Danke für die Kraft deines Wortes. Danke, dass es uns reinwäscht wie ein Wasserbad und dass es uns transformiert, die Männer und Frauen zu sein, die du im Sinn hattest, als du uns geschaffen hast, Herr. Wir lieben dich, wir ehren dich und ich bete, Herr, denk durch meine Gedanken und sprich durch meinen Mund. Schmeiß alles Iris-mäßige raus und lass möglichst viel von dir rüberkommen, Herr. Ich liebe dich, ich ehre dich und wir erwarten gemeinsam von dir dein Wirken. In Jesu Namen. Amen. Amen. Oh, ich habe gebrütet über der Predigt. Bepredigt heißt das nicht irgendwie, ne? Predigt. Und ich wollte eigentlich die Serie fortsetzen, weil ihr mochtet die und ich mag die auch. Und ich werde auch was weitermachen, denke ich, mit dem Neuen Testament im Sommer. Aber für heute habe ich nur dieses eine Wort gehabt, den Kulturschock. Und ich habe schon ein Bibelbuch im Sinn, kernmäßig, aber nicht nur. Das zweite Problem, was ich aktuell habe, ist, dass ich mir für 2021 eine völlig andere Art vorgenommen habe, die Bibel zu studieren. Und zwar habe ich mir für 2021 im Schwerpunkt eigentlich nur 2 Bibelbücher vorgenommen, so ganz persönlich. Das erste ist das Buch der Offenbarung. Da bin ich im Moment unterwegs. Ich lese also nicht nur, mir fallen auch andere Bibelstellen ein. Ich lese zum Beispiel im Moment an unserem Fasten- und Gebetsplan die Bibelstellen mit. Aber schwerpunktmäßig bin ich in der Offenbarung unterwegs. Und irgendwas ist mit mir nicht in Ordnung und ich kriege jetzt Hilfe. Herzlichen Dank. Ich hatte schon die ganze Zeit das Gefühl, irgendwas ist komisch. Aber Liebe ist, wenn dann einer kommt und es dir sagt oder es dir zeigt. So, vielen Dank. Das Buch der Offenbarung und 5 Bücher habe ich an der Hand, in Englisch und in Deutsch. Ich kann fast nicht mehr aus dem Fenster gucken, weil ich die noch oben auf die anderen Bücher draufgelegt habe jetzt. Und das fasziniert mich gerade total. Und das zweite Buch ist der Römerbrief, an den will ich mich auch wagen. Und ich möchte immer noch die 66 Zeugen ganz dolle kennenlernen. Und das beschäftigt mich. Und ich hoffe, du hast Sympathie für das Buch der Offenbarung. Dann wirst du im Sommer ganz glücklich werden mit mir. Und dann schauen wir da mal, wie wir reinkommen. Bei Mellies Predigt vor 14 Tagen habe ich gemerkt, ich bin auch im Buch Esther unterwegs gewesen, in meinem Bibelleseplan von letztem Jahr, das war so auch Richtung Jahresende bei mir drin, habe ich gemerkt, wie viel andere Sachen du da rausgezogen hast. Das hat mich total fasziniert und begeistert. An Esther habe ich ein bisschen gedacht, auch für heute, aber wirklich nur peripher, wie man so schön sagt. Das Buch Daniel hat mir vor Augen geschwebt, das ist so der Kern. Juhu. Genau. Und Hesekiel und auch die Offenbarung, also die ohne Offenbarung ging nicht. Also versteht ihr, wenn das so in einem arbeitet, dann kommt das manchmal so aus den Knopflöchern noch so mit. Und deswegen ist es ein Mix und passt eigentlich nicht so richtig in die Reihe. Aber ich hoffe und ich habe gebetet und wir haben gerade zusammen gebetet, dass Gott uns gemeinsam inspiriert zum Thema Kulturschock. Ja, was ist Kultur? Mein erster Punkt heißt, wie die Predigt heißt, Kulturschock und will mit euch untersuchen, was heißt denn Kultur? Die Lateiner unter uns wissen sofort Bescheid. Cultura, Bearbeitung, Pflege, Ackerbau oder das Verb culere, pflegen, verehren, den Acker bestellen. Das haben wir schon mal vielleicht gehört im Lateinunterricht. Dieses Wort hat aber eine Vielfalt von Bedeutungsmöglichkeiten in den verschiedensten Fachgebieten und Lebensbereichen. Zum einen, wenn du Wikipedia fragst, steht dann da, bezeichnet die Gesamtheit der geistigen, künstlerischen, gestaltenden Leistungen einer Gemeinschaft als Ausdruck menschlicher Höherentwicklung. Kannst du wieder vergessen, aber klang toll, ne? So, also brauchst du jetzt nicht für die Message von heute Morgen. Dann haben du und ich was? Wahrscheinlich, was wir zurzeit überhaupt nicht benutzen dürfen, einen sogenannten Kulturbeutel. Der ist bei mir im Badschrank in der untersten Schublade und immer wenn eine Reise ansteht, wird die Schublade aufgezogen und bei mir ist der immer vorgefüllt. Also weil wir im normalen Leben regelmäßig unterwegs sind, meistens um uns selber vollzutanken. Was mir ehrlich gesagt gerade im Moment so ein bisschen fehlt. Normal ist der Jahresanfang für Bernd und mich eine Zeit, wo wir irgendwo hinfahren, meistens nach Amerika auf eine Konferenz und so richtig zapfen. So bete ein bisschen heftiger für deine Pastoren. Wir müssen jetzt zu Hause irgendwie die Kuh melken, damit wir auch selber noch was haben. Geht schon auch, aber es ist anderswo zu sein. Ne, darum sitzt ihr hier und seid nicht zu Hause. Es macht doch einen Unterschied, so diese Corporate Anointing, wie die Engländer sagen. Oder da ist was in der Gemeinschaft der Christen. Und darum hat Gott uns ja auch berufen, die Gemeinschaft zu pflegen. Wie auch immer, der Kulturbeutel wird nicht gebraucht. Der dient ja, oder die Gegenstände, die du da drin hast, der Körperpflege, der Hygiene. Dann hast du schon gehört Begriffe wie Esskultur, Sprachkultur. Vielleicht isst du dein Essen gern, wenn du einen Film guckst, mag das auch so richtig rumflözen. Aber nicht immer, das ist keine gute Esskultur. So, das Haupt unserer Familie mahnt uns immer wieder, ordentlich am Tisch zu essen. Auch manchmal, wenn wir nur zu 15 ohne Gäste im Moment, auch am Esstisch oben mal zu essen, uns in die Augen zu schauen, uns gepflegt zu unterhalten und unsere Esskultur nicht so sehr schleifen zu lassen. Jede Gemeinschaft, jede Familie, jede Freundesklicke, jedes Dorf, jede Stadt, jede Organisation, jede Firma, jede Kirche und jedes Land hat sie. Eine Kultur. Einen Kern an Werten und Überzeugungen, an Sprache und Traditionen, die ein Verbundenheitsgefühl schaffen. Wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein. Ist schon bevor wir Christuszentrum hießen, Teil unserer Kultur gewesen, schon in Hadamar, für alle, die sich noch daran erinnern. Wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein. Das zieht sich durch alles, was wir tun. Und wenn du den Satz hörst und ein paar Mal bei uns im Gottesdienst warst, weißt du, von welcher Gemeinde das kommt, so aus der Gegend. Diese Kultur gibt es, egal ob man sie bewusst pflegt oder nicht. Ob man drüber nachdenkt oder es einfach laufen lässt. Ein Kulturschock entsteht, ich denke, das wisst ihr, wenn zwei solcher Welten, Wertegemeinschaften, Gewohnheitsgemeinschaften aufeinanderprallen. Culture Clash auf Englisch. Da hört man es schon fast knallen, ne? Da hört man schon fast den Konflikt und die Herausforderung, die da drin steckt. Zwei Leute heiraten. Ende letzten Jahres durften ja viele von uns Zeuge sein, wie unser lieber Florian und die Lea sich das Jawort gegeben haben. Eine Hochzeit in Corona-Zeiten. Anders als je erlebt und doch wunderschön und sehr, sehr berührend. Da waren die Momente, da sprach einer auf Französisch, die Predigt war auf Englisch, wurde wunderbar von Celine auf Deutsch übersetzt. Dann kam die Mutter der Braut auf Chinesisch. Ich hatte Hunger und dachte an Hähnchen süß-sauer, ganz ehrlich. Das ist ein doofes Klischee, aber ich bin ja transparent, wenn ich predige. Das war wirklich so, denke ich, oh, wie cool das klingt. Und die Lea wusste, was diese Laute bedeuten. Eine Sprache so fremd. andere Sprachen, die wir in der Schule gelernt oder schon mal im Urlaub gehört haben, Spanisch oder Italienisch, dann hast du schon mal so ein bisschen so ein Feeling, was die Leute sagen. Aber solch eine Sprache von einer ganz anderen Kultur, wie fremd und doch wie interessant und wie begeisternd ist das? Und der Bernd und ich, wir gehen im 31. Ehejahr miteinander. Wir wissen schon um Anpassungsprozesse. Und hey, wir sind beide in zwei Städten von 3 Kilometern Entfernung voneinander geboren worden. Da ist nicht so viel Zwischenkulturelles dabei. Außer, dass die Trümpers schon immer eine Mikrowelle hatten und wir Telefon bekamen, als ich 11 war. Also, das ist, mittlerweile kann ich es auch benutzen. Das war wirklich, boah ja, aber als die Dinosaurier gelebt haben, war ich noch nicht da, falls du das jetzt gerade gedacht hast. Und ja, bei einer Ehe ist das so. Als ich die Trümpers, ich hieß nicht immer so, ja, kennengelernt habe, fand ich die komisch. Die haben andere Traditionen und Gewohnheiten gehabt. Und mittlerweile finde ich es schön. Da war die Mutter und die Tochter, die haben sich berührt beim Film gucken und die saßen auf dem Sofa und die Tochter hatte die Beine auf dem Schoß der Mutter und ich dachte, das ist eine merkwürdige Familie. Also die einen knuddeln halt mehr und die anderen knuddeln halt nicht so miteinander. Und ich kannte das eine und traf nun in einer Welt ein, in der viele Dinge anders waren als bei uns zu Hause. Bei uns gab es Kartoffeln und Gemüse aus dem Garten und da gab es irgendwie ständig Nudeln. Das habe ich mich auch dran gewöhnt. Das sind jetzt doofe Sachen vielleicht, ja, aber Kleinigkeiten, die einfach einen Unterschied machen. Kleine Gewohnheiten im Umgehen. Hey, vielleicht hast du wie ich auch den Film geguckt, Monsieur Claude und seine Töchter. Na, wer hat den gesehen? Ein Mann gesegnet mit 4 Töchtern. Da ist was los. Und Östrogen. Und alle 4 heiraten Männer aus unterschiedlichen Kulturen. Ich habe es nicht ganz auf der Platte, wie es jetzt war. Die eine heiratet einen muslimischen Mann, die zweite einen Juden, eine einen farbigen und die 4. habe ich jetzt schon wieder vergessen. Also das ist dann, und das prallt dann bei den Familienfeiern alles aufeinander. Und der Vater, katholisch, hat sich natürlich nur katholische Schwiegersöhne gewünscht und steht dann da. Und es ist herrlich und humorvoll. Bei dem Gedanken, Ehe und Kulturen oder Traditionen prallen aufeinander, muss ich an Rick und Cynthia denken, unsere Freunde aus Schottland und die unfassbar lustige Geschichte. Die Amerikanerin und der Mann aus Südengland, die jetzt beide in Schottland leben, die heiraten und dann ging es um die Pants und ein Hänger. Hänger ist der Kleiderbügel. Und die Cynthia hat, wenn ich's richtig, ich hoffe, ich habe es richtig rum erinnert, einen Hänger für ihre Pants gesucht. Und der Rick sagte voller Entsetzen, you need a hanger for your pants? Weil er dachte, Pants heißt Unterhose und sie Hose. Ne? Ich weiß nicht, ob du deine Unterhosen bügelst oder auf dem Kleiderbügel hängst. Die meisten Menschen, die ich kenne und die mir das verraten haben, tun das nicht. Und das ist so witzig, wenn dann 2 Menschen zusammenkommen. Das Fremde, Andersartige kann unglaublich exotisch, spannend und interessant sein, aber auch beängstigend. Und Menschen, die, wir hatten die Celine ja neulich im Interview hier, vielleicht länger ins Ausland gehen oder auch im Urlaub, kann auch schon ausreichen. Woanders zu leben für eine Weile kann dich herausfordern. Nicht nur dein Magen-Darm-System, weil das Essen plötzlich anders ist und Montezumas Rache dich erwischt, sondern auch andere Dinge können herausfordernd sein. Und ich habe mich weitergebildet, im Internet natürlich, und habe gelernt, dass der Kulturschock verschiedene Phasen hat. Zunächst ist da die Phase des Honeymoon, der Flitterwochen. Das heißt, du kommst zum Beispiel nach Amerika, lebst da für eine Weile und findest alles toll, weil es ja anders ist als im doofen Deutschland. Dann kommt die Phase der Krise. Da ist es dann hart, du bekommst Heimweh, es ist nicht mehr so schön. Du sehnst dich nach den Nudeln mit Gulasch von Mutti oder anderen Dingen, nach deinem sozialen Netz, nach deinen Freunden, nach all dem, was du aufgegeben hast, vielleicht um dort zu sein. Und dann kommt die Phase der Anpassung und dann kommt das Genießen, wenn man es schafft durch diese Phasen hindurch. Das ist der Kulturschock. Dinge prallen aufeinander. Und das hat Konsequenzen auf unsere Entscheidungen, auf unser Leben. Ich hatte persönlich in verschiedenen Urlaubsreisen, die wir als junges Ehepaar gemacht haben, einen kleinen Kulturschock negativer Art. Wir waren in verschiedenen Ländern, wo eine bestimmte Religion vorherrscht und eine andere Haltung Frauen gegenüber. Und ich habe die ein paar Mal drastisch erlebt. Also ich wurde auf einer wunderschönen Insel mit wunderschönem Strand in einem Restaurant mal von einem Kellner zur Schnecke gemacht, weil ich unser Tischkärtchen mit Namen und Zimmernummer in einen Aufsteller gesteckt hatte. Damals war Grace 2 Jahre alt und wir konnten nicht zusammen zum Buffet, also Bernd und ich haben uns abgewechselt und einer saß mit der Kleinen am Tisch, Bernd war Essen holen. Und dieser Mann, er hat mich buchstäblich zusammengefaltet. Ich war so geschockt und habe auch kein Widerwort gegeben. Ich war nur entsetzt und habe gedacht, hey, ich bezahle dein Gehalt, ich bin hier, um Urlaub zu machen und ich bin nie wieder dahin gefahren. So, also das war so für mich eine Konsequenz. Und andere machen da Urlaub und finden es toll und erleben das gar nicht. Und heute Morgen, als ich mir die Predigt durchgelesen habe, im Moment ist das ja nicht unser Problem, dass Scharen von Gästen unsere Gemeinde besuchen. Es kommen Gäste und das ist wunderbar. Aber es nützt nichts, wenn der Heilige Geist Leute heilt, wenn wir alles super organisieren, wenn es dann Menschen gibt, die so unfreundlich sind, dass Leute sich sagen, da gehe ich nie wieder hin. Und das können wir nicht delegieren oder bestimmten Teams überlassen. Das sind wir alle. Und ich weiß, dass es Menschen gibt, denen das leichter fällt und denen das schwerer fällt. Ihr habt bei Next Steps Teil 2 diesen großen Test gemacht, ne, DISC. Und da gibt es die 2 Sorten, die sind mehr sachbezogen und da gibt es die 2, die sind mehr menschenbezogen. Und beide sind mega, mega wichtig. Die eine ist nicht besser als die andere. Die hat nur, jeder hat seine Herausforderungen. Du hast es vielleicht mit der Genauigkeit, aber du bist der gastfreundlichste Typ schlechthin. Du vergisst vielleicht eine Uhrzeit oder einen Termin oder versaubeutelst irgendwas anderes auf deinem Computer, aber bei dir fühlen sich die Leute wohl und umgekehrt. Und wenn du sachbezogen bist, ist es für dich eine größere Challenge. Aber wir alle arbeiten daran, eine Kultur der Freundlichkeit zu schaffen, der Liebe zu schaffen und es Menschen leicht zu machen, wiederzukommen und sich wohlzufühlen. An dem Urlaubsort, wo ich war, es war ein richtig gutes Hotel. Wenn du da draußen durch den Park vom Hotel, durch den Garten gegangen bist, da waren Blumen, die habe ich in Deutschland noch nie gesehen. Ich weiß nicht, wie die heißen. Die haben geduftet am Abend. Es war atemberaubend. Der Strand, der Pool, das Essen, es war alles gigantisch. Aber eine Person macht es, also versteht ihr, man kann sowas überwinden. Und ich kenne auch Menschen, die gehen in keine Gemeinde mehr, weil sie irgendwas Doofes erlebt haben. Und ich verrate dir was, wenn du in Gemeinde bleibst, du wirst immer was Doofes erleben. Da geht's nur um Urlaub. Hier geht's um etwas, was essentiell ist. Es ist nicht wichtig, ob ich in die Türkei oder in die Niederlande fahre, um mich zu erholen. Aber es ist wichtig, dass ich den Ort finde, zu dem Gott mich berufen hat, dazu zu gehören. Lasst uns unseren Teil dazu beitragen, es schön zu machen, Dinge zu überwinden und zu den duftenden Blumen des Heiligen Geistes auch unsere Liebe sich entwickeln zu lassen. Und das sage ich nicht nur zu euch, das sage ich auch zu mir. Wir sind alle Baustellen des Herrn an diesem Punkt. Und ich sage jetzt was, das habe ich eigentlich am Ende aufgeschrieben. Ich bin davon überzeugt, da habe ich so lange drüber nachdenken müssen in der Vorbereitung, dass wir alle, auch wenn wir schon sehr, sehr lange mit Jesus unterwegs sind, noch eine riesige Menge an Kultur in uns tragen, die nicht biblisch, die nicht göttlich ist. Ganz, ganz viel. Sowohl von der Denke, fängt bei Politik und bei Systemen an, die von den Griechen sehr stark geprägt sind, wo auch viele gute Ideen drinstecken. Das ist nicht alles nur verwerflich. Aber die manchmal sich in Bereiche fortpflanzen, wo die Bibel uns etwas anderes sagt. Da geht's um den Umgang der Geschlechter miteinander. Da geht's um den Umgang in der Ehe. Da geht's um die Rollenverteilung. Da geht's um Autorität. Da geht's um Großzügigkeit. Da geht's darum, irrationale Dinge zu tun wie beten. Du redest mit jemandem, den du nicht siehst und glaubst, dass sich dadurch was ändert. Wir tun verrückte Dinge. Wir geben Geld weg, weil wir glauben, dass wir dann gesegnet sind. Wir sind barmherzig, wo die Welt dir sagt, den guckst du doch mit dem Arsch nicht mehr an. All das ist so anders als das, was wir wahrscheinlich in unserer Prägung gelernt haben und was auch unsere Gesellschaft lebt. Und ich möchte dich und mich heute herausfordern, dass wir diesen Jahresanfang, noch ist es, würde ich sagen, Jahresanfang, der erste Monat ist noch nicht vorbei, nutzen, um uns zu reinigen, zu hinterfragen, Gott zu suchen und zu fragen, Heiliger Geist, welchen Kulturwiderspruch in meinem Innern möchtest du gerne mit mir bearbeiten im Januar 21? Ich habe euch verraten, dass ich an Daniel dachte, an das Buch Daniel. Und ich finde, ich habe vor 4 Jahren eine Predigtreihe über ihn gemacht, deswegen wollte ich mich auch nicht mehr so ein zweites Mal so intensiv reinhängen. Wenn dich das interessiert, findest du das wahrscheinlich ja als Audiodatei von damals, aber hör dir das an, ich glaube, das war gut. Ich habe mir die Predigten selber durchgelesen und fand sie gut und habe gelernt, was ich inzwischen schon wieder vergessen hatte. Und ich dachte so darüber nach, Daniel ist ja, als er 16 war, weggeführt worden ins babylonische Exil. Und mir fiel ein Lied ein. Ich las im Internet, Händel hat auch irgendwie was geschrieben darüber. Aber jetzt so die Over 40s oder 50s. Habt ihr einen Vorschlag, an welches Lied habe ich gedacht? Es waren mehrere Leute, die sollen nicht immer selbst gesungen haben. Simone, der Dresscode der Gruppe. Dann ja, Bonnie M. Wer kennt denn noch Bonnie M? Thomas, das Video musst du dir angucken, als ich den Schlagzeuger sah. Der hatte also keinen blauen Anzug an, sondern einen goldenen Dress. Und der hatte so eine, ich weiß nicht, wie man die nennt, so eine Häkelmütze, die so runterhängt, so diese typische Reggae-Raster, hast du nicht gesehen. Habe ich überlegt, ob dir das steht, ich weiß es jetzt nicht, ich muss mir die Eva fragen. Aber, ne, kennt ihr? By the rivers of Babylon. Ja, komm, ah, ich darf ja nicht singen, nein, nicht singen, nicht singen. Sing nicht! Where we sat down, oh, we wept, and we remembered Zion. Na, welche Bibelstelle ist das? Ha, ha, ha. Chat? Im Raum? Kapitel 6. Ah, na ja, das geht auch um Babel. Nee, nee, das ist ein Liedtext aus der Bibel. Aus der Mitte der Bibel? Psalm 137. Bonnie M. sang in den 70ern oder tat so, als sie sängen sie Psalm 137. Den Teil, wir zerschmettern ihre Babys an der Mauer, haben sie nicht gesungen. Das steht auch im Psalm 137 am Ende. Das ist die natürliche Reaktion auf Unterdrückung. Dir zahle ich's heim. So. Sie haben stattdessen am Ende gesungen, ich weiß nicht, wo das steht, das habe ich nicht nachgeschlagen, also wenn du mich jetzt fragst, hast du mich auch eiskalt erwischt, let the meditations of my heart and the words of my mouth be pleasing in your sight. Lass die Worte, die ich sage und die Gedanken, die ich habe, gibt ein deutsches Lobpreislied auch, dir wohlgefällig sein, Herr. Das haben sie dann gesungen, statt das Kinder zerschmettern. Und ja, die Babylonier, da will ich ja hin. Jetzt habt ihr alle das Lied oder die das mal geguckt haben. Rivers of Babylon. Was hatten die für eine Kultur? Sie waren von der Religion her polytheistisch. Polyester kenne ich. Okay, polytheistisch, das sind die, die mehrere Götter hatten. Und interessanterweise, ich weiß nicht, ob das so ist, aber in meinem Nachdenken kam ich zum Ergebnis, dass alle Kulturen, die Israel unterdrückt haben, polytheistisch waren. Erinnere dich an 66 Zeugen, ich glaube Teil 2, wo wir bei Mose unterwegs waren und uns die 10 Plagen und die 10 passenden ägyptischen Götter angeschaut haben. Ägypten war polytheistisch. Die Assyrer, die Babylonier, die Perser, die Babylonier ja platt gemacht haben und dann an die Herrschaft kamen, siehe Esther, Melanie vor 2 Wochen, das war dann der persische König Ahasveros oder Xerxes, ne? Das war sein Name. Und die Römer zur Zeit Jesu, na, die hatten doch auch einen Haufen Zeug, ne? Genau wie die Griechen, auch polytheistisch. Alle diese Nationen, die Weltherrschaftsambitionen hatten, waren polytheistisch und haben Israel unterdrückt. Was sie auch gemeinsam hatten, auch die Babylonier zur Zeit eben von Daniel und Hesekiel, war Götzendienst und Unmoral, Aberglaube, Zeichendeuterei, Magie, Zauberei, dämonische Rituale. Und, ich habe euch ja verraten, ich bin in der Offenbarung unterwegs, was kommt denn im letzten Buch der Bibel am Anfang in den 7 Briefen raus? Was hatten unsere Geschwister am Anfang, die ersten 200, 300 Jahre zu leiden an Verfolgung? Und mit was waren sie konfrontiert? Was für eine Kultur? Ephesus. Ephesus bekommt den ersten der sieben Briefe und Ephesus war so die Mama-Gemeinde der ganzen anderen Gemeinden in Kleinasien. Und in Ephesus war, Apostelgeschichte, der Tempel der Artemis. Man weiß nicht, sitzt ein bisschen eklig, halt dem Kind die Ohren zu, ob das jetzt alles Brüste waren oder Hodensäcke. Das symbolische Ding da, dieses Fruchtbarkeitsteil. Eins von beiden. Was es aber auf jeden Fall gab, was wir wissen, war Tempelprostitution. In unfassbarem Ausmaß. Wenn du früher nach Heißenbach gefahren bist, zu Bernd und Iris, zu irgendeinem Gespräch oder zum netten Abendessen, wie auch immer, musstest du auch an einem Puff vorbeifahren. Der ist mittlerweile platt. Halleluja. Bei Johannes war das anders. Der Apostel Johannes lebte in Ephesus. Wir wissen, er war 18 Monate auf Patmos, hat da die Offenbarung empfangen, das letzte Buch der Bibel. Man hat versucht, ihn zu frittieren in Öl. Das hat nicht geklappt. Da war Kaiser Domitian so sauer, dass er gesagt hat, den schicke ich in die Verbannung. Und als der weg war, konnte er wieder zurück nach Ephesus. Bei ihm gewohnt hat wer? In wessen Obhut gab Jesus am Kreuz seine Mama? In die Maria war bei Johannes. Bis zu ihrem Tod. Sie ist mit ihm gereist auf Dienstreise zum Predigen und zum Aufsehen über die Gemeinden. Und das Haus, in dem Johannes lebte und Maria mit ihm, war an einem Hügel genau über dem Tempel der Artemis. Und wenn dich das fasziniert, musst du die Bücher von Rick Renner lesen. Die sind leider alle auf Englisch, aber da sind auch ganz, ganz viele bunte Bilder drin. Und der hat sich, ich kenne kein christliches Werk, was so tief geht und was so professionell ist, wie seine Bücher. Und er sagt, er hat quasi noch die Geräuschkulisse ein Stück weit gehabt. Vor ein paar Monaten bekam ich eine E-Mail von einer Schwester, die sich Sorgen darüber machte, wie es in einer Gemeinde gehen kann, die in Nachbarschaft zu einem Kino lebt, wo doch auch ungöttliche Filme gezeigt werden. Ich habe ihr geantwortet, während Corona geht es uns erst recht super, weil das Kino ist tot, aber wir sind immer noch dabei. Aber auch sonst macht es eigentlich herzlich wenig. Also Heilung passieren, Geistestaufen passieren, Menschen verändern ihr Leben mit Gott. Und wenn ich darüber nachdenke, jetzt nachdem ich das Buch der Offenbarung studiere und über Ephesus nachdenke und diese ganzen Infos so brandaktuell vor Augen habe, denke ich, das ist eigentlich ein Witz. Also was wir haben, ist ein Witz. Es wäre so, wie wenn die Satanisten hier drei Straßen weiter was aufmachen und die Kinder umbringen und überall Bordelle sind. Also so vom Ausmaß der Quantität her, was Johannes vor seiner Haustür hatte. Wie geht's dem Kino in der Gegenwart der Gemeinde, fragt der Pastor. Das sind die richtigen Fragen. Also ein anderes Thema. Die Ekklesia ist ja eigentlich die Gemeinde, das Wort für Gemeinde im Griechischen, die Institution in der Stadt gewesen, die der Atmosphäre und den Werdegang bestimmt. Da sind wir noch nicht in Deutschland. Aber ich glaube, wir haben mehr Autorität, als uns bewusst ist. Und wir nehmen sie nicht wahr. Gerade und insbesondere durch Gebet. Und ich klopfe an meine eigene Brust. Ja, mal gucken, wie tief ich da jetzt einsteige mit einem Blick auf die Uhr. Jesus zieht ja in seinen Briefen an die Gemeinden in der Offenbarung die Pastoren zur Rechenschaft dafür, also in zwei Gemeinden, Ephesus und Pergamon, dass sie die Lehre der Nikolaiten dulden und in Thyatira die Lehre einer selbsternannten Prophetin, die gleichen Inhalte verbreitet. Ich versuche es mal kurz zu fassen und guck nicht in mein Skript. Die waren die Nachfolger von einem Diakon. Erinnert ihr euch an Apostelgeschichte 6, wo es ja hieß, dass die Leiter der Gemeinde, die Apostel, nicht die eierlegende Wollmilchsau sind, sondern sie wollten sich aufs Wort und aufs Gebet konzentrieren und haben da Armenpfleger oder Diakone eingesetzt. Und einer von denen hieß Nikolaus tatsächlich. Und die Nachfolger von diesem Mann nannte man Nikolaiten. Er war, so schreibt es einer meiner Kommentare, ein falscher Gläubiger, der eine Irrlehre verbreitete und das Volk Gottes zu Unmoral und Bosheit aufgefordert hat. Und ich habe mir Rick Renners Predigt angehört zum Thema Nikolaiten und er sagt, es gibt sie immer noch. auch wenn sie vielleicht heute nicht mehr so heißen. Welche Indikatoren für moderne Nikolaiten gibt es? Keine Betonung von Heiligung oder Trennung von der Welt. Die Begriffe Offenheit oder Toleranz, Akzeptanz von alternativen Lebensstilen oder Sätze wie, es ist die Zeit gekommen, auch Menschen, die eine andere Sexualität leben, zu umarmen. Der Matthias hat in seiner Predigt, die ich auch super fand, ich fand sie alle super, was ist Wahrheit, ein paar klare Worte dazu gefunden. Und das ist heute so aktuell wie zur Zeit der Urgemeinde bei den Nikolaiten. Der zweite Indikator für diese Lehre ist, die Lehren der Bibel werden nicht betont. Man versucht, niemanden zu verurteilen oder auszuschließen. Viele Wege führen zu Gott. Man lehnt den absoluten Wahrheitsanspruch der Bibel ab. Ganz anders als wir. Niemals darf man etwas tun oder sagen, was jemanden unterstellt, etwas anderes sei falsch. Begriffe wie Sünde, Sündlosigkeit, Errettung, jüngstes Gericht oder Heiligung werden nicht genannt. Man reduziert die Bibel auf Sachen, wo sich die Leute noch wohl dabei fühlten. Ein anderes Wort in unserer Zeit, politische Korrektheit. Was darf man sagen und was nicht? Keine Betonung der Autorität der Bibel. Das war auch ein Teil der Lehre der Nikolaiten. Das heißt, man stellte anderen Gedankenansätzen, Weltanschauungen oder Büchern die gleiche Autorität anheim. Absolute Wahrheit wurde abgelehnt. Und der vierte Indikator, Jesus ist nicht der einzige Weg in den Himmel. Moderne Nikolaiten kommen im Gewand der Toleranz rüber. Das Christentum sei ja nur eine Wahrheit unter anderem. Wo landen wir, wenn wir dieser Überzeugung bis zum Ende folgen? Wir landen bei der Lehre der Allversöhnung. Fasching haben wir jetzt aktuell nicht als Feier. Wir kommen alle in den Himmel, weil wir so brav sind. Die Bibel sagt, wir kommen alle gar nicht in den Himmel, weil keiner brav war, außer einem, nämlich Jesus. Und wenn wir an ihn glauben, dann dürfen wir in die Ewigkeit zu Gott eingehen. Und wenn ich an Kultur heute denke, was ist populär? Die Lateiner merken wieder auf, populus, das Volk, was alle gerne haben. Populär ist, wir verdrängen die Konsequenzen von Entscheidungen. Wir relativieren die Wahrheit. Wir stellen das Gefühl des Einzelnen in den Mittelpunkt. Wir haben eine Spottkultur, eine Hasskultur. Ich habe das schon mal erzählt, der Bernd ist Lego-Fan und der tummelt sich in Foren mit anderen Leuten, die irgendwelche Häuschen bauen. Und selbst dort, der eine mag das Auto und wird von 10 anderen dumm angemacht, weil er dieses Auto mag. Was ist mit uns passiert? Was ist los? Wie krank sind wir, in der Anonymität des Internets einander zu beschimpfen und anzufeinden? Zensur, Autorität wird verachtet. Was haben wir noch an christlichem Kulturgut? Ruft mir Sachen rein, wenn euch noch was einfällt. Der einkaufsfreie Sonntag oder der meist einkaufsfreie Sonntag, der ist noch übrig geblieben. Christliche Feiertage und die alten Kirchengebäude. Und manch eines wird aus Mangel an Besuch in ein Restaurant umgewandelt. Ich finde, das hat schon auch Atmosphäre, aber mich macht es traurig und ich mag am liebsten gar nicht hingehen, weil ich denke, hey, du wurdest mal von Menschen gebaut und bezahlt und eingeweiht, die ein anderes Ziel hatten mit diesem Gebäude. Und deswegen gefällt es mir viel besser, wenn Kinos oder Fabrikhallen zu Gemeinden werden. Leben gilt nichts mehr. Amerika hat ja jetzt wieder die Trendwende. Abtreibung, juhu, jetzt sind wir wieder voll drauf. Und weil ich habe mir den Film geguckt, wir haben ihn als Familie geguckt, der ist schon, ja, auch nicht leicht am Anfang unplanned und nimmt die Sachen sehr, sehr stark in den Fokus, sehr, sehr mutig, sehr, sehr gut. Schau ihn dir an, kauf ihn, unterstützt die Leute, die den Film gemacht haben. Lustig fand ich Chris Wollerton, der dann als Pastor auftrat und Bethel hat den ganzen Soundtrack gemacht. Also ist richtig, richtig gut gemacht, auch der Film. Wir haben eine Kultur, wo die Toleranz diktiert, was wir sagen und glauben dürfen, die tolerant ist allem gegenüber, außer dem konservativ-christlichen gegenüber. Und jetzt kommen ein paar Zitate von Chris Hodges. Wisst ihr, wer Chris Hodges ist? Chris Hodges ist Pastor in Amerika von Church on the Highlands. Da kommt Grow her und er hat ein ganzes Gemeindenetzwerk und er nimmt viel Einfluss und von ihm oder von, er ist ein Jünger von Larry Stockstill, by the way, wenn ihr euch erinnert an den Namen, der lange auch ein Mentor für Bernd war. Und von ihm habe ich ein paar Zitate, weil er hat ein ganzes Buch geschrieben über Daniels Problem. Leider nur auf Englisch, habe es nicht auf Deutsch gefunden, vielleicht wird es noch übersetzt. Im März kommt eins seiner Bücher auf Deutsch raus, habe ich gesehen. Das Buch, das ich meine, heißt Daniel Dilemma. Und es geht darum, wie lebe ich in einer heidnischen Kultur und bleibe Gott treu. Und das hat Daniel mehr gelebt als ja, viele, die du dir in der Bibel angucken kannst. Okay, Zitat Chris Hodges. Menschen denken, die Meinungen anderer seien so wichtig. Und wer seine am lautesten und stärksten kundtut, gewinnt. Tatsächlich ist das jedoch nur ein weiteres Hauptsymptom des kulturellen Krebses unserer Zeit, die Sünde des Stolzes. Manche glauben, wenn wir nur genug Geld hätten, könnten wir buchstäblich jedes Detail unseres Lebens kontrollieren. Gottes Platz wird belegt vom Vertrauen auf Wissenschaft, völlige Hingabe ans Internet und das Streben nach dem persönlichen Glück. Das ist der Endzeitwahnsinn. Und jemand, dessen Namen ich leider nicht mehr greifbar habe, sagte, die Hölle wird voll sein mit Menschen, die singen, I did it my way. Und das ist so der Scheidepunkt von Kultur. Du musst gar nicht viel verstehen, du musst dir nur die eine Frage stellen, wer kontrolliert mein Leben wirklich? Wer ist bei Entscheidungsprozessen wirklich beteiligt? Ich, mich, meiner, mir, Maria Brehan, das Grüßen. Oder fragst du Gott, was hältst du davon? Was sagst du dazu? Soll ich das machen? Ist das richtig? Denkst du genauso? Und vielleicht erlebst du den Kulturschock deines Lebens, wenn du merkst, Gott tickt ganz anders als du und würde das, was du gerade getan hast, niemals machen. Und findet das eigentlich doof. Und das Coole ist, dass es positiv ist, wenn Gott mit dir aufräumt, seine innere Bude, und sagt, das steht gar nicht Jesus drauf, das will ich so nicht haben. Hat er mit mir kürzlich mal gesagt, Iris, das schmeißt du mal raus. Das machen wir anders, weil das mache ich und du machst das dafür. War ich einverstanden, weil das andere, mein anderes Kampfgebiet war relativ anstrengend. Aber ich merke, mein Kopf will immer noch zurück, weil ich mich so lange bewegt habe, gedanklich, in dem Feld. Aber es gibt Dinge, die tut Gott und es gibt Dinge, da bist du verantwortlich. Was haben die mit Daniel gemacht? Und es ist gleich wieder so ein Kinder-Ohr-Zuhalte-Moment. Es tut mir leid, ich werde manchmal derb. Nicht nur allein, um eure Aufmerksamkeit zurückzugewinnen oder zu behalten, sondern weil es einfach drastisch ist. 16 Jahre war er alt, als er nach Babylon deportiert wurde. Er wurde über 90 Jahre alt. Er lebte noch den Untergang des Babylonischen und den Aufgang des Medisch-Persischen Reiches. Und was Daniel erlebt hat, war extrem drastisch. Man hat ihm einen neuen Namen gegeben. Einen heidnischen Namen mit einer völlig anderen Bedeutung. Daniel heißt, Gott ist mein Richter oder der mir Recht verschafft. Und ich habe es jetzt nicht aufgeschrieben, sein babylonischer Name hatte eine völlig andere Bedeutung. Wir wissen, dass er im Punkto Essen selbst treu war, weil er gesagt hat, das sind Dinge, die sind für mich als Jude nicht koscher, die kann ich nicht essen. Kann ich bitte anders essen? Na, da kommt dann das Danielsfasten her, was manche davon ableiten mit Gemüse und Salat. Und ich weiß nicht, ob du es weißt, aber mit sehr großer Wahrscheinlichkeit wurde Daniel noch was ganz anderes angetan. Er wurde nämlich entmannt. Man hat ihn kastriert. Das Wort Kämmerer, Eunuch, auch der Kämmerer, der die schöne Esther beim Baden und so mit der Wellness, wie du es so schön gesagt hast, begleitet hat, war ein Mann, der nicht mehr konnte, weil man anderen Männern nicht vertraut hat. Der König wollte ja seine Frauen selbst sexuell beglücken. Und ich musste so denken, Bernd, verzeih mir, Gemeinde, verzeiht mir, aber manchem Christen hat der Teufel auch die Eier abgeschnitten. Darf man sowas sagen? Ich sage, jetzt, ist jetzt passiert. Auf Video, always in the Internet, I've said it. Und damit meine ich nicht die Männer. Ich meine Wir sind nicht mehr mutig. Wir sind feige, wir haben kein Rückgrat mehr. Wir stehen nicht mehr leidenschaftlich für das ein, woran wir glauben. Weil wir Angst haben, weil man uns eingeschüchtert hat, weil wir anders sind als die anderen. Und weil es unbequem geworden ist und immer noch unbequem ist, zu diesen Überzeugungen der biblischen Kultur zu stehen. Lass dir kein Label vom Teufel aufdrücken und lass dir nicht die Eier abschneiden. Ja, gilt auch für uns Mädels. So, ihr wisst, wie ich das meine. Was macht Testosteron? Das erlebst du beim Hund und beim Mann. Wenn die Phase kommt, dann verändert sich das Wesen. Du wirst initiativ, du wirst konfrontativ, du wirst mutig, du leitest. Du gehst voran, du gehst aus der Defensive in die Offensive. Manchmal ist es nervig und da müssen auch Anpassungsprozesse stattfinden und das muss geheiligt werden. Aber hey, wir sind berufen, laut und deutlich und klar zu sein. Lichter sind wir, Salz sind wir. Nicht unterm Scheffel, sondern deutlich zu sehen. Das ist, was Daniel gemacht hat. Biblische Kultur ist nicht populär, eine Kultur der Ehre, Menschen zu ehren, egal was sie tun. Und auch einer, der in der Gemeinde nichts leistet, ist ein wertvoller Mensch. Die, die viel machen, sind super. Danke an der Stelle, wir haben die Zeit des Gebets auch an Christa und ihr Gebetsteam. Euch sehen wir nie hier, aber ich weiß, ihr betet jeden Sonntag parallel zum Gottesdienst. Vielen, vielen Dank dafür. Jeder ist wertvoll. Auch der, der vielleicht noch nicht erkannt hat, dass er einen Platz hat und mitwirken sollte. Wir rufen dazu auf, aber wir verurteilen nicht den, der es nicht tut. Wir locken ihn, wir sagen, komm, mit Next Steps oder was auch immer und sagen, hey, das macht Spaß und du hast einen Platz, du hast eine Berufung. Ich habe noch was gelernt, das weiß der Bernd noch nicht, aber es wird ihn sehr erleichtern. Habe ich in mein goldenes Buch geschrieben und es fiel mir einfach so ein, die Tage. Ich habe aufgeschrieben, ich muss meinen Mann nicht verstehen, um ihn zu lieben. Es war so eine richtig tiefe Erkenntnis. Ich muss auch meine Kinder nicht verstehen, um sie zu lieben. Ich habe alle drei, oder wir haben alle drei gleich erzogen. So bilden wir es uns ein. Ich weiß, der Erste hat es am schwersten. Und das Nesthäkchen, naja, ich weiß, also ich versuche an mir zu arbeiten, das habe ich euch auch schon ein paar Mal erzählt. Aber sie sind alle total verschieden und ich glaube, das wären die auch geworden, wenn die Geburtsreihenfolge andersrum gewesen wäre. Da ist einfach so viel Unterschiedlichkeit drin und das Andersartige muss ich nicht kennen. Ich weiß, da ist so eine gefühlte Nähe, wenn ich jemanden verstehe, jemand, der genauso tickt wie ich. Das ist easy. Aber ich kann auch die anderen lieben und ihnen vertrauen. Das Gute sehen, das Positive sehen. Noch ein letzter kleiner Ausflug zu Esther. Ich habe mich so gefragt, als ich über deine Charaktere nachgedacht habe. Haman der Böse, Ahasveros der König von Mallorca. Ich habe es nicht vergessen. Die Esther und der Mordechai. Habe ich mir ganz selbstkritisch, und ich stelle sie jetzt dir auch die Frage gestellt, freuen wir uns, wenn Haman hängt? Freuen wir uns, wenn ein Mensch, der in der falschen Richtung unserer Meinung, der Meinung der Bibel nach, unterwegs ist, Schaden erleidet. Falls wir das noch tun, ist das ein Punkt, wo wir dringend unsere Kultur ändern müssen. Die Jahreslosung der ökumenischen Arbeitsgemeinschaft zum Bibellesen kommt irgendwo aus Lukas 6 und da steht, seid barmherzig. Und ein Ding, wo Gott mit mir gesprochen hat, heißt, Vergebung beinhaltet auch Barmherzigkeit. Mich liebevoll zuwenden dem, der mir wehgetan hat, der anders ist als ich, den ich nicht verstehe, der mich herausfordert, der mich schleift. Barmherzigkeit. Paulus schreibt an Timotheus, einen älteren Mann fahre nicht hart an, sondern ermahne ihn wie einen Vater. Jüngere wie Brüder, ältere Frauen wie Mütter, jüngere wie Schwestern in aller Keuschheit. Das Bild von Familie, von liebevoller Familie, gesunder Familie, transportiert in die Gemeinde. Wie würde ich mit meiner Mutter reden? Würde ich mit meinem Bruder, mit meiner Schwester so umgehen? Würde ich das tun, wenn es mein Kind wäre? Das hilft, unsere Motivation und unsere Haltung Menschen gegenüber zu hinterfragen und Gott Gelegenheit zu geben, Hausputz in unserem Herzen zu machen. Ich überspringe jetzt ein paar Sachen und komme zum Schluss. Der Teufel ist ein Meister darin, Menschen sein Label, seinen Namen aufzudrücken oder sie zu zähmen, zu entmannen. Viele Christen sind passiv, schauen anderen leidenschaftlichen Christen zu, verstecken sich aber. Sie bringen das Evangelium nicht aktiv zu Menschen. Sie sind wie vom Teufel sediert und nur mit sich selbst beschäftigt. Die populäre Kultur wird immer versuchen, uns zu zähmen hinein in Kompromisse und Bequemlichkeit. Der Druck, die Erwartungen, die Konventionen einer Gesellschaft versuchen uns zurückzuprägen in das Alte. Aber Glaube heißt auch Risiko, heißt Leidenschaft, heißt Opfer, heißt Einsatz bringen, heißt eine Kultur der radikalen Liebe, der radikalen Hingabe und des Opferbringens mitzuliefern. Und ich ende mit einem Zitat einer Freundin. Ich weiß nicht, wer von euch über YouVersion Bibel liest. Ich habe das durch eine ganz liebe Schwester so richtig kennen und schätzen gelernt. Und ein paar von euch sind schon meine Freunde auf YouVersion. Und mein Ziel für unsere nächste Gebets- und Fastenzeit ist, ich habe mir das mal ganz kühn vorgenommen, das bei YouVersion zu machen, unseren Bibelleseplan da reinzubringen, sodass wir das auch darüber teilen können. Mal gucken, ob mir das praktisch, technisch und sonst wie gelingt. Ich habe mich schon mal ein bisschen schlau gemacht. Also jedenfalls habe ich da neben meinem normalen Bibelstudium, für mich ist das so das Sahnehäubchen, YouVersion, noch ein paar kleine Bibellesepläne draufhauen, habe ich mit einer ganz lieben Freundin Austausch und die hat was geschrieben. Liebe, wenn du jetzt zuguckst, wirst du dich wiedererkennen. Das fand ich so klasse. Ich habe ihr gratuliert zum Abschluss eines Bibelleseplans und habe sie um ein Feedback gebeten, wie sie den fand. Und da ging es um Ziele setzen und weiterkommen mit Gott. Und sie schrieb: Es ist wichtig, mein Ziel nicht aus den Augen zu lassen, sondern Gott zu fragen, mit was ich beginnen muss und was ich dann tun soll. Ich darf nicht darauf warten, dass von alleine etwas in diese Richtung passiert. Das wäre zu bequem. Und jetzt kommt's. Noah hat ja auch angefangen, die Arche zu bauen, ist für vollkommen verrückt erklärt worden und hat nicht darauf gewartet, dass am nächsten Morgen ein fertiges Schiff dasteht. Hey, die Frau hat Weisheit gelernt, oder? Okay, außer der Simone und mir gefällt es jetzt gerade keinem, aber vielleicht hinter der Maske ist es doch irgendwo angekommen. Wir haben damit was zu tun, Gottes Auftrag auszuführen. Und es ist manchmal auch Arbeit. Esther, Hesekiel, Daniel, alle während dem jüdischen Exil unterwegs, die haben was gelebt. Die haben gezeigt, wie Glaube geht, wie Treue geht. Die haben gezeigt, wer die Kontrolle über mein Leben hat, ich oder Gott. Das zeigt, was hinten rauskommt. Nicht mein, sondern dein Wille geschehe, hat Jesus in Gethsemane gebetet. Und die Fragen, die du dir stellen kannst, sind folgende. Ich habe kein Handout. Wenn du magst, schreib's mit. Was ist mir am allerwichtigsten? Was ist mir am allerwichtigsten? Wer ist mir am allerwichtigsten? Wem gehört meine Hingabe und Loyalität? Was ist meine Top-Priorität? Und letzte Frage: Wohin geht meine Zeit, Energie und mein Geld? Die ehrlichen Antworten auf diese Fragen zeigen dir genau, wo du mit Gott stehst. Wenn wir sagen, der Kampf wird in der geistlichen Welt entschieden, ach, das Grow-Prinzip, und es fröhlich abnicken, aber es nicht tun, also muss nicht Mittwochabend herzlich willkommen, aber das ist nicht der Punkt, es tun, zu Hause, alleine, mit anderen oder in der Gruppe, dabei sein im Gebet. Wenn wir nicht beten, glauben wir nicht an die Kraft vom Gebet. Punkt. Was du tust und nicht was du sagst, zeigt, wovon du wirklich überzeugt bist. Der Eindruck, den Bernd am Anfang hatte, einer der ein oder vor der Predigt hatte, ist genau der, der mir auch kam, auch als ich das Buch von Hodges las. Daniel hatte so viele Gelegenheiten aufzugeben, Hass erfüllt zu sein auf die, die ihm das angetan haben, seine Familie wahrscheinlich umgebracht haben. Aber er hat eine Kultur der Ehre gelebt für seine Unterdrücker. Er hat für die gebetet. Er hat ihnen geholfen, er hat Träume ausgelegt, er hat sie mit Gott verbunden, hat evangelisiert und er hat sogar politische Karriere gemacht in einem heidnischen System als Vollblut, ich sag mal, Christ. Das ist möglich. Das ist die Botschaft aus diesem Buch. Und ich erlebe in unserem Kulturkreis und in meinem Umfeld in den letzten Jahrzehnten viele Christen, die so kurz davor waren, eine Beförderung zu bekommen, die aber stolz und aufgeblasen werden, die mit Dreck um sich werfen, die Sünde wieder die Tür aufmachen, kurz vorm Ziel, wo du siehst, sie haben eine Berufung für mehr, vielleicht sogar eine Berufung, öffentlich Dienst zu tun. So bei Raus aus der Falle-Zusammenhang ist mir das mal bei jemandem aufgefallen. Und sie war so kurz davor, wir haben über sie gesprochen im Team und wir haben gedacht, ja, das kann sie. Und sie hat sich so überhoben und war weg vom Fenster. Und es ist so schade, wenn das Potenzial brach liegt, weil wir uns aufblasen, weil wir eine widergöttliche Kultur leben und es nicht zulassen, dass Gott Hausputz macht hier drin, uns konfrontiert mit unseren kulturfeindlichen Elementen, die wir haben. Okay, ich habe überzogen und ich bete und ich lade euch ein, mit mir zu beten. Zwei Dinge. Ich bete für uns Christen, dass wir es raffen. Und ich bete für die, die Gott noch nicht kennen, dass ihr Gott kennenlernt. Seid ihr mit mir dabei? Vater, ich bete für mich ganz persönlich. Und ich bete für jeden, der sein Herz jetzt auf hat gerade, dass du uns den Mut gibst, den Dingen in unserem Herzen, die du nicht leiden kannst, ganz ehrlich ins Auge zu blicken. Unserem Stolz, unserer Überheblichkeit, Feindseligkeit, Unversöhnlichkeit, Kompromisse machen mit der Welt, Sünde umarmen, verharmlosen, Sachen abnicken, die andere sagen, wo wir eigentlich wissen, das ist nicht richtig. Herr, mach uns zu Männern und Frauen, ja, mit Eiern, mit Mut, mit Leidenschaft, die den Mumm haben, aufzustehen, anders zu sein, festzuhalten, selbst wenn Widerstand da ist. Salz und Licht zu sein in einer Welt, die dich so verzweifelt braucht. Gott, lass diesen Jahresanfang eine Zeit sein der Reinigung, auch für uns als Gemeinde, dass wir Dinge abschütteln, Dinge erkennen, dass wir Buße tun, frei werden, die Männer und Frauen zu sein, von denen du träumst. Alle miteinander, danke dafür. Danke, Geist Gottes, dass du es aushältst mit uns. Und ich bete ein Gebet der Hingabe an Christus, das kann jeder mitbeten. Wenn du Gott noch nicht kennst, hey, bete das unbedingt mit. Lad Gott ein. Er will mit dir dein Leben feiern und neu machen. Sprich mir nach, Herr Jesus Christus. Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Und ich brauche dich. Vergib mir den Mist meines Lebens. Reinige mich von meiner Lebensschuld. Und mach mich ganz neu. Amen. Amen. Und wenn du das gebetet hast, dann kontaktiere uns gerne und ja, wir helfen dir auf dem Weg mit Jesus, wenn wir es dürfen. So, es war ein Teil meines Skripts, es war anders als die letzten Male und ich hoffe sehr, dass der Geist Gottes euch was mitgegeben hat und ja, dass das Wort irgendwas bewirkt hat. Ganz lieben Dank fürs Zuhören.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief, dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174 oder eine E-Mail an info@cclm.de, alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.